Jupp. Gut. Jetzt hast du ja vorher gerade deine Seele losgelöst von deinem Problem. Kannst du ja jetzt zuhören. Ja. Ich möchte heute Morgen darüber reden, mal wieder so eine Basispredigt, wo man auf die Basis zurückkommen. Und zwar einfach, dass wir dieses Gleichgewicht halten zwischen Gott und Mensch. Dass wir Gott lieben und die Menschen lieben. Ja, lass uns mal lesen. Matthäus 22, 35 bis 39. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, also Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also das ist eigentlich das Einzige, was wir halten müssen im Neuen Testament. Und wenn du siehst, es heißt, an diesen hängt das ganze Gesetz und die Propheten, dann kannst du sehen, von den 10 Geboten zum Beispiel, die ersten 3 sind unser Verhalten Gott gegenüber und die anderen 7 sind unser Verhalten den Menschen gegenüber. Und ich glaube, dass Jesus einfach den Pharisäern sagen wollte, hey, es geht nicht um Dinge einhalten. 1, 2, 3, da habe ich das gemacht, bin ich fein raus. Ja, habe ich einmal in meiner Bibel gelesen, habe ich nicht gelogen, habe ich meine Steuern bezahlt, juhu. Ja, es geht nicht um das, es geht um viel mehr. Und das wollte, glaube ich, Jesus sagen, es geht um Beziehung. Ja, es geht um Herzenshaltung. Ja, und warum ist hier das ganze Gesetz enthalten? Weil wenn du Gott liebst, dann willst du es Gott gegenüber richtig machen, oder? Und wenn du die Menschen liebst, also 5. Gebot kommt schon mal nicht in Frage. Du sollst nicht töten, oder? Da muss ich nicht das 5. Gebot wissen, muss ich einfach wissen, das 1. Gebot, oder also dieses Gebot, dass man Menschen liebt. Wenn man Menschen liebt, tut man sie nicht übervorteilen, ja, dann tut man sie nicht bedrängen, da begehrt man nicht das nächste Hab und Gut. Also diese ganzen Gesetze den anderen gegenüber, das ist in dem enthalten. Und unser Motiv soll nicht sein, ja, ich habe mich ja korrekt verhalten. Na, das ist, was die Pharisäer tun wollten. Jesus wollte immer schon unser Herz. Das Herz von den Menschen und wollte klar machen, hey, das ist das große Gebot. Und das kannten auch die Pharisäer, weil das steht auch schon im Alten Testament. Das haben die ja immer gesungen, dieses, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Ja? Und das war ein Gebet für die großen Feiertage und für die großen Tage. Das haben die gewusst. Aber ich glaube, ihnen war nicht klar, was es eigentlich beinhaltet, weil sie ja Gott nicht so nah kannten. Wir kennen Gott nah durch Jesus. Weil Jesus uns begegnet ist, können wir was vor Augen haben, haben gesehen, wie Jesus sich auf der Erde verhalten hat. Wir können in Jesus, wenn wir Jesus anschauen, einfach da haben wir eine Bezugsperson, da können wir uns was vorstellen, ja. Und eben, wenn wir mit Gott gefüllt sind, ich habe gedacht, ja, was heißt denn eigentlich Gott lieben? Einerseits natürlich seinen Willen tun, ganz klar, aber einfach auch ihn reinlassen. Ja, ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir ihn in unser Leben reinlassen. Dass wir ihn aufnehmen, dass wir ihn nicht vorne draußen stehen lassen und dann auf Abruf. Ja, ich lebe, wie es mir passt und jetzt brauche ich mal schnell eine Gebetserhörung. Ah Gott, jetzt kannst du mal reinkommen, ich bräuchte mal das. Jetzt, tschüss, kannst du wieder gehen. Das ist nicht, was wir wollen, sondern ihn reinlassen in unser ganzes Leben. Einfach mehr und mehr erfüllt sein mit ihm und mit seiner Gegenwart. Ja, und was heißt denn das in reinlassen? Einfach in dein Leben mit reinnehmen. Du kannst morgen schon aufstehen und sagen, guten Morgen, Vater im Himmel. Oder Papa oder Jesus oder Heiliger Geist, nach was es dir gerade ist. Aber dieses, er ist auch in der Nacht da. Ja, und er ist am Morgen da und er ist den ganzen Tag da. Und er will viel mehr Anteil an deinem Leben haben in der Regel, als du ihm gibst oder ich. Ja, ja, er will in allem für uns da sein, ja. Wir lesen mal, und eben, wenn wir Gott reinlassen, dann tun sich Dinge verändern. 2. Korinther 3, Vers 18. Und da steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Also wie verändere ich mich? Durch, ich nehme mich zusammen und das muss ich jetzt machen und das schaffe ich jetzt und das packe ich jetzt und das muss jetzt und boah, jetzt habe ich schon wieder versagt. Nee, es steht hier tatsächlich so da, dass wenn wir den Herrn anschauen, dass wir dann verwandelt werden. Und weißt du was, ist die schönste Art, verändert zu werden, weil das kein Krampf ist. Weil du dann auf einmal zurückschaust und denkst, irgendwie ist anders geworden. Irgendwie habe ich nicht mehr so viel Ängste. Irgendwie mache ich mir gar nicht mehr so viel Sorgen. Jetzt fällt es mir gerade auf. Mein letzten Wutanfall ist auch schon lang zurück. Ja, das ist ja so schleichend, das ist ja so, du merkst es ja nicht, von jetzt habe ich Gott angeschaut und jetzt bin ich anders und das ist ja so was Schleichendes, aber wenn du dann zurückschaust, dann kannst du sehen, hey, es ist wirklich was passiert und so will Gott uns verändern, im Anschauen seiner Herrlichkeit. Und ja, ich finde, das verlangt für uns Menschen, die wir so gerne denken und für alles irgendwie so Gründe haben, ist es gar nicht so einfach, aber es funktioniert. Wie schaue ich denn Gott an? Einfach ihn in seinem Wort betrachten, ihn betrachten in meiner Anbetungszeit, ihn betrachten in meiner Zeit, wenn ich mit ihm rede und überlegen, wie denkt er und wie ist er und eben ihn dieses reinlassen in dein privates Leben, in überall, wo du bist und dann schaust du ihn an und dann wirst du verwandelt in sein Bild. Und zwar von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ohne Gott bist du von Katastrophe zu Katastrophe gegangen. Seien wir uns doch mal ehrlich. Und mit Gott gehst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt nicht, dass es auch Tiefen gibt. Ja, wir haben noch nie, also ich hüte mich davor, einfach zu sagen, ja, geh nur mit Gott und dann ist alles toll. Das stimmt ja nicht, wir sind ja hier immer noch auf der Erde. Alles toll wird dann, wenn wir im Himmel sind, dann wird alles toll. Aber hier auf der Erde gibt es auch Mühsal und Trübsal. Aber du kannst trotzdem von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, weil das was anderes ist als wie ein Umstand. Verstehst du, du kannst sogar krank sein und im Bett liegen und Herrlichkeit erleben. Weil dein Körper ist krank, aber dein Geist kann Gott empfangen und ich habe sowas erlebt. Schmerzen gehabt und so, aber mit Gott Kontakt, weil ich so viel Schmerzen habe, die ganze Zeit gebetet und dann war Gott so da, meine Seele war so voll, mein Geist war so voll, mein Körper hat wehgetan, aber das war ein ganz besonderer Zustand und ich will ihn tatsächlich nicht missen, wenn du mich fragst. Also diese Herrlichkeit, das heißt nicht, dass alles gut ist, sondern dass deinem Geist, deinem inneren Menschen gut geht. Auch wenn die Umstände jetzt gerade dir was anderes sagen. Also lassen wir uns verändern, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben, ihn anschauen und so werden wir verändert und so. Und dann lieben wir ihn noch viel mehr, weil wir so dankbar sind. Und dann ist es wie so ein Kreislauf, ja. Da haben wir ihn erlebt und dann freuen wir uns, dann sind wir dankbar und dann werden wir wieder verändert. Und also das ist ja wie so ein Kreislauf nach oben, ne? Die Schraube nach oben und nicht die Schraube nach unten, ja. Was aber auch, denke ich, wichtig ist, dass wir Gott nicht nur eben in unser privates Leben reinlassen, sondern ich wünsche mir auch, dass wir in unsere Versammlungen auch Gott noch mehr reinlassen. Dass wir ihm Raum geben. Leute, und das liegt jetzt nicht an 2, 3 Hanseln, die hier vorne stehen. Das liegt nicht an dem. Es liegt daran, wie kommst du hier rein? Was erwartest du heute Morgen? Ja, wie kommst du rein? Was hast du für eine Erwartung? Ja, ich merke das manchmal, ich weiß, dass es so ist und habe auch kein Problem damit, bin überhaupt nicht eifersüchtig oder so, aber wir haben schon erlebt, dann kommt ein Gastsprecher, ja, und dann sind alle ganz aufgeregt, oh, Gott wird was richtig Tolles tun heute, oh, und da kommt jetzt der und der, boah, und dann kommt auf einmal, sind der ganze Herrscher im Gebet da hinten, wo man sonst überhaupt nichts sieht, und die beten dann für den Gottesdienst, boah, dass so gut wird, dann denke ich mir immer, hallo, wo warst du letzte Woche und vorletzte Woche und vorvorletzte Woche? Also heißt das, wenn mir ein normalen Gottesdienst ist, dass man dann auch nicht groß was erwarten kann? Brauchen wir ja auch nicht dafür beten. Das machen dann die, wo sie eigentlich so mehr oder weniger die Angestellten sind, die das immer machen. Nur kein Geld dafür kriegen. Hey! Nein, gell? Nein. Also ich möchte euch wirklich ermutigen. Also ich weiß, dass man, wenn man eine Familie hat und ein kleines Kind, dass man hier nicht um 10 Uhr im Gebet ist, ist mir völlig klar. Es geht mir nur um die Einstellung, um deine Erwartungseinstellung. Wie, mit welcher Erwartung kommst du? Kommst du, weil du denkst, Gott kommt, weil der Gastsprecher da ist? Und wenn die Pastorin, die eh jeden Sonntag da ist, ja? Ja. Aber sei doch mal ehrlich, wie hoch ist die Erwartung? Sind unsere Erwartungen an Menschen oder an Gott? Und kommen wir rein und sagen, hey, jeden Sonntag kann was Besonderes passieren. Das muss auch nicht immer, ich sage jetzt nicht, dass wir da jeden Sonntag auf Wolken schweben und die größte Party haben. Das machst du ja in deinem Alltagsleben auch nicht. Also du hast nicht, das ist ja nicht immer gleich. Ja? Aber dass Gott irgendwas tun kann. Dass Gott irgendwas tun kann, dass er dich persönlich ansprechen darf. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute mit Erwartung hier reinkommen, dass die gehen hinterher und sagen, heute hast du für mich persönlich gebetet. Und ich habe meine Predigt, ja, ich habe ja keine Ahnung, ne? Und ich weiß ja nicht, was in den Leuten, ich predige einfach das, was mir Gott sagt, aber das sind in der Regel Leute, die gebetet haben und die gesagt haben, Herr, ich habe eine Frage, ich will dich erleben, ich will dich auch am Sonntag in der Predigt erleben und die kriegen Antworten. Und vielleicht ist es nur ein Nebensatz, vielleicht ist es gar nicht die ganze Predigt, vielleicht ist es ein Nebensatz, aber du musst hier nicht rausgehen und nichts empfangen haben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du reingehst und Gott und sagst, Herr, ich will, dass du in unseren Gottesdienst reinkommst. Und du darfst so kommen, wie du willst. Und das wollen wir ja auch alle. Wir sind hier alle bereit. Und haben wir ja auch neulich mal so erlebt, ja, dann predige ich halt nicht oder was anderes, was überhaupt nicht auf meinem Zettel steht oder so. Und dann beten wir vielleicht nur. Oder, ja, wir haben hier kein festes Konzept. Wir haben ein bestimmtes, wir machen bestimmte Dinge, wenn jetzt Gott nichts anderes sagt. Aber ich will, dass Gott reinkommt. Ich will das wirklich. Ja? Aber da gehören wir alle dazu. Ja, schau mal zum Beispiel, wo sie den Tempel eingeweiht haben, den zweiten Tempel. Da haben die Vorsänger, da hatten sie ja Scharen von Vorsängern und von Instrumenten. Und dann haben die einfach gesungen, der Herr ist gut und seine Güte währet ewiglich. Und dann haben sie es wieder gesungen und dann haben sie es wieder gesungen und dann haben sie es wieder gesungen. Und weißt du, was dann heißt? Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel und sie konnten nicht mehr stehen. Sagt mir einfach eben, dass es auch nicht auf die Art von Musik drauf ankommt. Ich freue mich, dass wir so super Lobpreisteam haben und so tolle Musik haben. Aber ich kann euch was sagen, ich habe auf der Konferenz was erlebt, wo ich jetzt weg war, wo wir ein sehr altes Lied gesungen haben und wo man eigentlich sonst nur an Weihnachten singt oder so. Aber wir haben, da hat 1000 Leute haben dieses Lied gesungen, du, ich habe gedacht, ich bin im Himmel. Ein ganz einfaches Lied. Also eben, es kommt auf unsere Einstellung drauf an und nicht auf die Technik und wie toll wir alles machen und das wollen wir alles in Anspruch nehmen. Ja? Apropos Technik, das war auch was, wo ich gedacht habe, boah, wir waren auf dieser Konferenz, 1000 Leute der erste Tag und dann ist in den ersten 45 Minuten überhaupt nichts gegangen. Kein Mikrofon, kein nichts. Da habe ich gedacht, boah, so eine Herausforderung. Da vorne hat sich die Seele aus dem Hals gebrüllt, weil sie gefunden haben, dann können sie ja die Ansagen vorausziehen und das noch und das noch. Ja, und das in unserer Zeit. Ja. Aber eben, auch die Technik hält Gott nicht ab. Ja, wenn sie da ist oder wenn sie nicht da ist, höchstens unsere Reaktion, wenn wir uns aufregen. Aber ich glaube einfach, dass wir an den Punkt kommen sollen, wo wir sagen, ich will, dass Gott reinkommt. Ich will am Sonntagmorgen hier anbeten. Ich will es natürlich für mich, ganz klar. Und weil ich Gemeinschaft mit Gott haben will. Aber ich will auch, dass er richtig reinkommt mit dem, wer er ist und was er hat. Und ich glaube, es liegt schon auch an unserer Hartnäckigkeit. Da gibt es auch das Beispiel vom Jakob, ja, der später Israel heißt. Und da heißt, dass er mit Gott gekämpft hat. Ja? Und dann war das eigentlich wie vorbei. Und dann hält er ihn fest und sagt, ich lass dich nicht los, außer du segnest mich jetzt. Ich finde das richtig kühn, weil der war ja noch nicht mal ein Superheiliger. Also der hat da ganz schön viel Dreck am Stecken gehabt. Jakob heißt Überlister. Und da war er richtig gut drin. Hat er auch geerntet, aber er hat auch reichlich gesät. Und er war jetzt nicht einer, wo es sagt, oh, und dem begegnet Gott. Ne? Der hat mit Gott gekämpft und da hat er gesagt, ich lass dich nicht aus. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt sollst du Israel heißen. Siehst du, im Anschauen seiner Herrlichkeit ist er verändert worden. Bei ihm war es ganz plötzlich. Er war dann Israel und auf seinen 12 Söhnen ist dann der Staat Israel entstanden. Von da an war er kein Überlister mehr. Von da an hat er gerade gelebt, weil er Gott begegnet ist. Weißt du, was passieren kann, wenn du Gott begegnest? Nicht Religion oder Gesetz oder Vorschriften. Wir wollen Gott begegnen. Wollen wir das? Yes. Genau. Und eben, Gott lieben, und jetzt kommt die andere Hälfte, die eben genauso wichtig ist, Menschen lieben. Und ich habe es hier schon mal gesagt, wir müssen nicht alle mögen, das steht nicht in der Bibel, aber lieben. Und lieben ist eine Entscheidung und ist eine Tat. Also es muss dir nicht jeder sympathisch sein, du musst nicht mit jedem deine ganze Freizeit verbringen oder so. Ja. Aber man kann jeden Menschen lieben, ihn mit den Augen Gottes sehen und ihn akzeptieren, ihn annehmen, nicht rumkritisieren. Ja, das ist eine Entscheidung. Und zwar einfach auch aus diesem Überfluss heraus. Ich glaube, die Folge von Gott lieben und mit Gott erfüllt sein, ist auch, dass du Menschen lieben kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, wenn ich erfüllt bin mit Gott, da könnte ich irgendwie jeden umarmen und finde ich alles toll. Und wenn ich nicht so erfüllt bin, dann geht mir der eine schon so auf den Geist irgendwie. Und ist so. Und das ist bei mir immer so der Punkt, wo ich merke, ups, schnell was ändern. Ja, wenn ich merke, dass ich nicht so gute Nerven habe oder so. Ne? Also, aber wenn wir erfüllt sein mit Gott, es heißt im Römer 5, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und dann kannst du sagen, hey, ich hab's ja, ich muss sie mir gar nicht irgendwo herholen. Ich hab die Liebe für den. Ich hab die ist da drin, die muss ich nur rauslassen. Die muss ich nur rauslassen und muss nur Gott erlauben, dass er durch mich durchfließt, auch mit dieser Liebe hin zu den Menschen. Und unser großes Vorbild ist Jesus. Ja? Wir lesen im Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Wir nennen uns Christen. Das heißt, wir folgen Christus nach. Wir wollen ähnlicher wie Gott sein. Und das ist unser Vorbild. Er liebte uns bis zum Ende. Ja? Und Jesus war sich seiner Macht bewusst. Im Johannes 13, auch dann im Vers 3 steht das. Da steht im Bewusstsein, also da ist Jesus gestanden, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Und ich finde, das macht Jesus noch größer. Jesus hat gewusst, wer er ist. Der war sich auch dessen bewusst, welche Macht er hat. Also ich denke mir, er hat es nie ausgenutzt. Er hat nie seine Macht benutzt. Ich meine, da kommt der Pharisäer, und Jesus und da, und erzähl uns doch mal. Hey, in seiner Macht, er hätte einfach sagen können, wusch, und da wäre die weg gewesen. Glaubst du? Ich schon. Er war Sohn Gottes, er hätte die Macht gehabt. Ja. Wo er lang geht und die Jungs aus dem Wald kommen und sagen, Kahlkopf. Und er sagt, ich weiß nicht genau, was er sagt, aber er verflucht sie und dann sind die alle futsch. Das ist Altes Testament. Wir wollen mehr werden wie Jesus. Und er war sich seiner Macht bewusst. Wie oft sind wir uns unserer Macht bewusst und die spielen sie aus. Aber er hat seine Macht nie ausgespielt. Wenn wir unsere Macht ausspielen, dann sollen wir es dem Feind gegenüber machen. Den unsichtbaren Mächten und Gewalten. Da können wir so wütig und hässig sein, wie wir wollen. Und können wir es ausnutzen, aber nicht gegenüber von Menschen. Er war sich seiner Macht bewusst und er hat sich entschieden zu dienen. Und wenn wir Menschen lieben, dann heißt es, dass wir Menschen dienen. Ja, die Stelle vorher, 13, Vers 3 bis 5, da geht es nämlich dann weiter und da heißt es, er stand von dem Abendessen auf, legte die Oberkleiber ab und nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit leinenem Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Und so weiter. Und dann wollte der Petrus, der hat sich aufgeregt, du Herr, darfst doch nicht unsere Füße waschen und so weiter und so weiter. Weil es war damals wirklich so, das war die Arbeit der geringsten Sklaven, die es gab. Es gab ja verschiedene, die einen Sklaven waren für den Herrn, zum ihm dienen und die anderen für den Haushalt. Und die allergeringsten waren die, die Füße gewaschen haben. Das war damals eine richtige Drecksarbeit. Also es ist ja nicht nur zur Tarnung. So, heutzutage, ich habe das auch schon so erlebt, ich will mich echt nicht lustig machen, aber ja, ich kenne das nur von früher, jetzt machen wir Fußwaschung. Also da kannst du auch viel von Gott erleben, nämlich Demut, gell? Also vor allem, wenn dir die Füße gewaschen werden. Aber wenn es jetzt nur aus religiösen oder Gehabe oder irgendwie gemacht wird, dann muss man sagen, hey, jeder wascht sich daheim noch extra die Füße und Dings drauf und Deo und dass ja nichts stinkt und so weiter und nichts Dreck. Und dann, wer wascht dir die Füße? Also, hey, es war Drecksarbeit, die sind im Staub rumgelaufen, die waren dreckig und die mussten die Füße gewaschen kriegen, damit auch der Dreck nicht überall ist. Es war was ganz Praktisches, aber es war ein ganz niedriger Dienst. Und Jesus kommt da rein und er wäscht ihnen die Füße. Und weißt du, was er sagt im Vers 14 dann hier, im Johannes 13, Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, über dieses Bewusstsein, wer Jesus ist, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, meine Füße zu waschen. Nee, einander. Das finde ich so eine starke Aussage von Gott, von Jesus. Er hat nicht gesagt, ich bin euer Lehrer und euer Meister und euer Herr. Hättet ihr nicht mir die Füße waschen müssen? Wäre eigentlich rechtens gewesen, wäre nicht so viel verlangt gewesen, wenn er der Herr und Meister ist. Aber das sagt Jesus nicht. Er sagt, seid ihr nicht schuldig, einander die Füße zu waschen. Was bedeutet das für uns? Ich habe ja gerade gesagt, es ist heute nicht mehr nötig, dass wir Füße waschen. Aber es ist nötig, dass wir uns gegenseitig dienen. Dass wir auch mal Sachen machen, wo Dreck dran ist. Dass wir uns auch mal runterlassen und einfach Dinge tun, die vielleicht nicht so toll sind, aber dass wir uns einfach gegenseitig helfen, dass wir uns gegenseitig dienen. Jesus war es wichtig zu dienen. Und ich glaube, eben wenn wir Christen sind und das auch uns unserer Macht unter Anführungszeichen bewusst sind, wir wissen, wer wir sind, dann haben wir auch kein Problem, uns zu demütigen und zu dienen. Ist es nicht so? Oftmals halt die Leute, die kein Selbstbewusstsein haben, die wollen ja immer, und dass sie gut dastehen und das. Aber wenn, du hast es ja dann nicht mehr nötig, du weißt, wer du bist. Dann kannst du auch dienen. Dann kannst du auch einfach eine Arbeit tun, wo vielleicht sonst keiner tut. Ich weiß, es ist echt ernst heute Morgen, aber mir ist es so wichtig, weil immer dieses Problem ist, ich denke, das ist nichts Neues, das ist ein uraltes Problem, aber hey, ich und Gott, wir haben es doch gut miteinander. Wie oft kennt man diesen, der Spruch hat so einen langen Bart, ja, mit dem Bodenpersonal habe ich es nicht so, sagen dann die Leute. Weißt du was? Dieses Bodenpersonal, das sind deine Brüder und Schwestern in Christus. Wir haben gerade hier bei uns zu Hause Altes Testament immer mit durch und dann nehmen wir auch den Bund durch und da kommt es so ganz klar raus, dass wenn ich im Bund bin mit Gott, dann bin ich auch im Bund mit dem Giovanni und mit der Ann-Kathrin und mit der Sonja und so weiter. Dann sind es meine Geschwister. Und jemand hat mal gesagt zu mir, naja, Geschwister kann man sich halt nicht raussuchen. Also seine natürlichen Brüder, weil die haben immer Zoff gehabt, die kann man sich halt nicht raussuchen. Ja, stimmt auch im Leib Christi. Du kannst sie dir nicht raussuchen. Es sind deine Geschwister. Und so sollten wir uns auch benehmen. Weil sie auch Kinder Gottes sind. Und weil wir miteinander im Bund sind. Und es ist so wichtig, es geht einfach nicht dieses Jahr ich und Gott. Ja, Gott hat mir gesagt und Gott hat mir gesagt und Gott, ja, und was hast du für ein persönliches Zeugnis? Wie viel Menschen sind durch dich gesegnet? Wie bist du eingebettet in deinem sozialen Leben? Christen sollten nicht die sein, mit denen keiner zu tun haben will. Weil sie immer alles besser wissen oder so. Und gleich eingeschnappt sind oder so. Nein, Jesus war der Magnet überhaupt. Jesus hat die Menschen angezogen, und zwar alle. Auch die, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Und er hat auch alle umarmt und berührt. Jesus berührt den Aussätzigen. Weißt du, was für ein Tabu? Weißt du, was damals die Sitte war? Wenn jemand aussätzig war, der durfte durch die Straßen, der musste sowieso außerhalb wohnen, aber wenn er auf der Straße lief, musste er ganz laut rufen, unrein, unrein, und dann machen alle einen Riesenbogen um dich rum. Weißt du, was das bedeutet für so eine Menschen? Die waren nicht nur körperlich krank, sondern die waren total die Ausgestoßenen. Die waren verletzt, gedemütigt. Und Jesus berührt die Aussätzigen. Berühren wir die Aussätzigen, die vielleicht nicht körperlichen Aussatz haben, aber sonst irgendwas, was der Gesellschaft nicht passt? Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ja, und ich möchte schließlich noch darüber reden, dass eben wenn wir Menschen lieben, dass uns auch dann die Einheit wichtig ist. Im Psalm 133 sagt Gott, dass wenn wir in Einheit sind, wenn die Brüder in Einheit sind, dort hat Gott dem Segen geboten, dass er da ist. Also wenn wir Segen haben wollen, dann ist es wichtig, Einheit zu bewahren. Das war auch was auf der Konferenz eigentlich summa summarum eine der Hauptaussagen war. Wirklich, Gott spricht viel über Deutschland, dass Deutschland seine Berufe ergreift und wieder zum Vaterland wird und anderen Nationen dienen wird. Aber das geht nur, wenn der Leib Christi in Einheit kommt, weil dann kommt Erweckung. Gott will nicht einfach lauter so Einzeltypen, sondern eine Familie, eine Einheit. Und da müssen wir einfach dran schaffen, Leute, das geht nicht von alleine. Das ist was, wo man richtig drauf aufpassen muss, was man hüten muss. Den Gedanken von der Einheit, das muss man richtig wollen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bibelstelle aufgeschrieben habe. Habe ich auf 1. Korinther 1, was habe ich das aufgeschrieben? Ja, dann lesen wir das jetzt. Es ist schon 12, aber jetzt beeile ich mich. 1. Korinther 1, Vers 12, da heißt, sagt der Paulus, ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Also, was war das Problem? Die Korinther, die Gemeinde, das war eine Gemeinde, die sehr rege waren und die hatten auch in dieser Gemeinde, die waren sehr offen für den Heiligen Geist, sehr offen für Gaben. Und da hat es auch geheißen, hey, also wenn ihr weissagen wollt, also einer nach dem anderen, ja, nicht alle zusammen. Also die hatten wirklich Gaben, aber eine Schwäche in der Korinther Gemeinde war, dass die Frucht des Geistes überhaupt nur sehr schwach vorhanden war. Da war Unzucht und da war Streit und da war Zank in dieser Gemeinde und da war auch Spaltung. Da hat es plötzlich angefangen, ja, ich folge dem nach und ich folge dem nach und ich will den. Und der Paulus ist so ärgerlich, dass er sagt, hey, ich bin echt froh, dass ich niemand von euch getauft habe, dann habe ich dann bin ich da raus, so nach dem Motto aus dem Schneider. So, er hat sich echt darüber echauffiert. Und er sagt dann nachher im 1. Korinther 3, Vers 1 bis 4, heißt, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr konntet es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Solange ihr eben, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich bin des Apostels, seid ihr da nicht menschlich? Warum sage ich das heute Morgen? Eben, weil wir einfach aufpassen müssen, dass wir in Gleichklang kommen. Ich finde, Gaben sind total wichtig. Ja, dass wir Gaben haben, dass wir von Gott hören, dass Prophetie unter uns ist, Hören Gottes, das ist total Zeichen und Wunder, ist total wichtig. Aber weißt du was, das ist nur die eine Seite. Wenn der Charakter nicht vorhanden ist, dann ist das sehr schädlich und können Dinge kaputt gehen. Es muss unser Leben auch auferbaut sein, in Christus gegründet sein, die Frucht des Geistes muss da sein. Und was ich immer sehe, oder nicht immer, aber oft sehe ich im Leib Christi, dass Leute so eine extreme Ehrfurcht haben, wenn jemand weissagen kann. Oh, der hört von Gott. Oh. Und automatisch ist er schon auf dem Sockel. Aber weißt du was? Man muss das Leben angucken. Und ich finde, und der Paulus sagt, ich kann mit euch nicht reden, weil ihr fleischlich seid. Jetzt haben ihnen die ganzen Gaben nichts geholfen, weil sie Unzucht erlaubt haben in der Gemeinde. Weil sie Streit und Zank und Hader erlaubt haben in der Gemeinde. Sollen wir jetzt alle Gaben rausschmeißen? Na sicher nicht, die sind ja von Gott. Die brauchen wir. Aber ich will nicht, dass das auf so einem Sockel ist. Also, und dass wir reif werden, dass wir geistliche und reife Christen werden und unterscheiden können und nicht auf irgendjemand drauf reinfallen. Vor etlichen Jahren, da war so ein Prediger in Amerika, hey, die halbe Welt ist dahin gereist. Und um den zu sehen, ich will mir jetzt nichts rausnehmen, ich will mich hier nicht erheben, aber ich kann dir sagen, ich habe den einmal im Fernsehen gesehen, habe gesagt, der ist faul. Hab's gar nicht fertig geguckt. Ein paar Wochen später ist rausgekommen, betet falsche Engel an, lebt im Ehebruch. Da denke ich mir, haben wir so eine Gier nach Wunder und so, dass man überhaupt nichts mehr erkennt? Wir müssen es ins Gleichgewicht kriegen, Leute, sonst haben wir so ein Problem. Wenn wir geistlich sein wollen, ja, wir weissagen, wir haben Gaben von Gott, wir wollen Heilungen erleben, aber wir wollen einen Wohlgeruch hinter uns lassen und nicht jemand, aha, jetzt bin ich aber mit dem irgendwo privat beim Kaffee trinken gewesen und habe mich geschämt. Ja? Und dann sind wir in die Bar gegangen und er war der Erste, der besoffen war. Ja, hallo? Ihr guckt jetzt nicht so groß an. Hey, ich lebe nicht im Himmel. Ich lebe hier in Waldshut, auf der Erde, Heidenstraße 11. Und ich weiß, wie es läuft. Und ich rede mit Leuten. Und ich kenne, ich muss mich nicht drüber auslassen. Ihr wisst, dass ich hier die Wahrheit sage. Ihr wisst es. Und mein Appell heute Morgen ist, beide Seiten entwickeln. Beide Seiten, wir brauchen die Zeichen, wir brauchen die Gaben, wir brauchen die Wunder. Wir brauchen aber eine Gemeinde, die vor der Welt ein gutes Zeugnis abgibt. Und wenn du sagst, was habe ich für einen Rattenschwanz hinter mir? Habe ich Menschen, die um mich rum sind, wo ich Gemeinschaft haben kann, wo ich ein gutes Renommee habe, wo sagen, hey, auf die kann man sich verlassen, das ist gut. Oder habe ich hinter mir einfach einen Scherbenhaufen, Streit und Zank und zerbrochene Dinge? Hey, dann geh zu Gott und tu das erst reparieren. Und dann sag den anderen, wo es lang geht. Das muss heute gesagt sein. Ja? Jesus sagt, der Paulus sagt, wir sind Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und das Wichtigste ist, dass wir treu sind. Und die Balance ist wichtig. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir jetzt noch zwei Bibelstellen, dann bin ich fertig. Okay? 1. Johannes 4. Ja, genau, warum nicht, gell? Lass ich mir Zeit. Also ich lasse mir jetzt Zeit. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also wir können nicht sagen, wir lieben Gott und wir lieben Menschen nicht. Das gehört zusammen. Und 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Es gehört zusammen, Leute. Und ich habe jetzt sehr allgemein gesprochen, aber ich habe einfach noch ein Anliegen. Einfach, dass wir den Anfängen, es heißt, wäre den Anfängen. Und ich habe in letzter Zeit beobachtet, seit wir gesagt haben, dass es diese Wir-Spezialgruppen gibt, habe ich so Bemerkungen gehört, was der geht in Grundkurs. Braucht der den Grundkurs? Das ist abfällig. Das heißt, ich bin ja darüber hinaus, ich gehe woanders hin, ich gehöre zu den Besseren. Vielleicht ist dir das nicht aufgefallen, aber ich habe es mehrmals gehört. Und das möchte ich nicht haben hier drinne. Meine Antwort war auf sowas, habe ich gesagt, hey, kannst du das Evangelium innerhalb von ein paar Minuten jemand ganz klar verklickern? Wir können es alle in einer Stunde, aber überleg mir, kannst du in 5 Minuten alles so auf den Punkt bringen? Wenn nicht, dann gehörst du in den Grundkurs. Yes! Echt! Im Grundkurs sind Leute, die haben es drauf. Die können selber predigen, wenn sie wollen. Die haben es drauf, aber die wollen tiefer reingehen, weil sie viel mit Ungläubigen sprechen. Und die sagen, hey, je klarer ich es weiß, umso klarer kann ich es vermitteln. Und ich will nicht rumlabern mit jemandem und stundenlang diskutieren. Ich will auf den Punkt kommen können. Und deswegen gehe ich in Grundkurs. Und ich finde, jeder Kurs ist gut, wenn du hingehst und mit einem demütigen Herzen, mit einem offenen Herzen und lernst. Und dann, und habe schon gehört, das Positive, was ich gehört habe, ist, dass man während der Woche zusammensitzt und sagt, hey, was waren bei euch und was habt ihr gelernt? Ja, wir haben das, wow, und das habt ihr gelernt, wow, ich will auch, oder so, ne? Also, das ist schon so häufig jetzt vorgekommen, dass man gesagt hat, vielleicht wiederholen wir das Ganze nur jetzt nicht gleich anschließend, aber irgendwann, damit man auch noch in einen anderen Kurs gehen kann, weil man sich halt dafür interessiert oder so. Aber ich will nicht dieses Hochnäsige, dieses Ich hab's im Griff, wir sind die Besseren und die anderen sind die Doofen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Okay, ich glaube, ihr habt verstanden. Ups, jetzt ist mir ganz heiß. Ne? Puh. Ja, also, geht heim einfach mit dem, bewegt es. Bin ich jemand, der Gott reinlässt? Bin ich jemand, der die Menschen liebt? Bin ich jemand, wo man sich traut hinzugehen und sagen, hey, ich bräuchte jemanden, der mir mal mein Kind hütet oder mir mal in meiner Wohnung hilft oder mir beim Umzug hilft. Sich traut, mich anzusprechen. Bin ich so jemand, den man ansprechen kann? Was verbreite ich, was strahle ich aus, mit welchem Gesicht laufe ich rum und setze ich das um, was Jesus getan hat. So, das mit dem kannst du heimgehen und da kannst du drüber nachdenken und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Okay. Amen. Gut.